Rolle
Vorwärts,
Österreichs
Familienpodcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rolle Vorwärts, Österreichs Familienpodcast. Vor dem Mikro sitzt heute Nadja Quappil. Nach dem Corona-Lockdown im März 2020 waren mehr als 80% der arbeitslosen Menschen Frauen. Kein Wunder, zumal besonders Branchen wie der Einzelhandel oder der Tourismus frauendominiert sind. Das Gros musste zusperren. Sandra Knopp hat mit drei Frauen, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht gerade einfach haben, gesprochen.
Jeden Tag musste ich nachdenken und was weitergeht, wie ist mein Leben und was soll ich machen und welcher Job ist sicher. Ich habe mit selbst einen Krieg gemacht in meinem Kopf. Ja.
Mona rückt sich nervös die Brille zurecht. Sie sitzt in einem Besprechungsraum des Berufsförderungsinstituts, kurz BFI Wien. Ihren Namen haben wir auf ihren Wunsch hin geändert. Die gebürtige Chinesin arbeitete 10 Jahre im Einzelhandel, bevor sie sich ihren Traum erfüllte und eine Ausbildung zur Fremdenführerin begann. Doch dann kam Corona.
Dann habe ich meine Wünsche und meine die vorige Weg verloren. Und was mache ich jetzt? Und dann, früher habe ich alles Verkaufsbranche gearbeitet, Geschäftsleiter und auch Angestellter gearbeitet. Und dann mit der Krise und die Geschäfte hat alle machen die Kurzarbeit und auch habe ich ganz weniger, fast gar keine Chance, zum wieder zu dieser Verkaufsbranche reingehen.
Mona, sie ist in ihren 40ern, suchte im Frühjahr 2020 möglichst rasch wieder einen Job. Zunächst gelang das. Über Jobtransfer, eine Tochterfirma des BFI, begann sie Anfang März ihren Job als Museumsaufsicht. Doch nach nur 2 Wochen kam es zum Lockdown und die Museen mussten schließen. Mona verlor ihren Job. Ihre Gedanken kreisten nun um die eigene Zukunft. In Österreich hat sie keine anerkannte Ausbildung. Sollte sie sich umschulen lassen oder doch an ihrem Traum festhalten? Den Lockdown erlebte sie als eine Phase des Hoffens und Bangens.
Wenn der lange Zeit ohne zu tun bleiben und das fühlt man wirklich ein bisschen ängstlich oder ein bisschen Depressions und so weiter. Besonders wie ich eine Migranten-Hintergrund hat und alleine in Österreich lebende Personen. Ja, also wenn mit den Familien oder wenn in Inland, das ist, glaube ich, ein bisschen leichter. Also durch die Familien hat jemanden dich unterstützen und beruhigen.
Sie beschloss, ihre Ausbildung zur Fremdenführerin fortzusetzen und nutzte den Lockdown konstruktiv.
Zum Beispiel Sprache verbessern und für Prüfung gut vorbereiten zu Hause. Alle Sache hat eine positive und negative Seite. Das war für mich auch positiv. Man muss so bleiben, weil wenn man also oh mein Gott, ist das Krise, was machen wir und so weiter, dann du verlierst alles.
Mona hat nicht aufgegeben. Nach mehreren Monaten der Jobsuche arbeitet sie seit dem Sommer 2020 wieder in Teilzeit als Museumsaufseherin. Die Prüfung zur Fremdenführerin will sie im Lauf des Jahres 2021 ablegen. Damit ist sie vergleichsweise glimpflich davongekommen. Gerade im ersten Halbjahr 2020 hat die Corona-bedingte Arbeitslosigkeit Frauen stark betroffen. Über 80% der neuen Arbeitslosen waren in diesem Zeitraum weiblich. Kein Wunder, denn gerade frauendominierte Branchen wie der Tourismus, der Einzelhandel, persönliche Dienstleistungen, Friseurinnen, Kosmetikerinnen und der gesamte Freizeit- und Kulturbereich wurden durch die Krise arg gebeutelt. Auch Irina hat die Corona-Krise heftig getroffen. Sie möchte nur ihren Vornamen nennen. Auf ihren Wunsch hin treffen wir uns an der Donaupromenade. Irina ist Ende 40. Sie hat zwar unter anderem eine Ausbildung zur Kinderbetreuerin gemacht, arbeitete aber lange im Tourismus.
Ich habe gearbeitet in einem Reisebüro in Wien und ab 16. März leider alle Reisebüros müssen wegen Corona-Krise geschlossen werden.
Wie lange haben Sie im Reisebüro gearbeitet?
Ich habe in diesem Reisebüro, ich habe seit November 2019 angefangen.
Das Reisebüro, in dem sie angestellt war, hat sich auf Reisen von und nach Asien spezialisiert. Und dann kam Corona, die meisten Kunden und Kundinnen stornierten ihre Reisen. Irina musste im März 2020 von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice wechseln und hatte viel abzuarbeiten.
Ich musste auf E-Mail schreiben und dann ich musste auch stornieren Hotels. Wir haben vorher reservieren Hotels und dann Flugbuchungen müssen auch stornieren.
Die Arbeitsaufträge bekam sie per Mail von ihrem Chef. Doch dann blieb das Gehalt für März aus und der Kontakt riss plötzlich ab.
Mein Geschäftsführer war nicht erreichbar. Ich habe telefonisch SMS geschickt, per E-Mail geschickt, aber erfolglos.
Hatte sie ihren Job verloren? Nicht einmal das wusste Irina mehr. Sie wartete zunächst ab. Ortswechsel. Inmitten einer beliebten Wiener Einkaufsstraße befindet sich der Arbeitsplatz von Lorena Appert. Im August startete die klinische Psychologin nach mehreren Monaten der Jobsuche als Arbeitsassistentin bei der Beratungsstelle Arbeitsassistenz für Akademiker und Akademikerinnen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, kurz ABAK.
Ich betreue Akademiker mit Behinderung und helfe ihnen im Laufe eines Jahres einen Job zu bekommen oder eine Arbeitsstelle, die gefährdet ist, zu sichern.
Lorena Appert hat selbst eine Einschränkung. Mit 23 Jahren überlebte sie eine Gehirnblutung. Heute merkt man davon fast nichts mehr. Nur beim Gehen tut sie sich etwas schwer. Die Rehabilitation war langwierig, dennoch schloss sie ihr Studium ab und unterstützte als Psychologin Menschen bei der Arbeitssuche. Sie merkte, wie wichtig es ist, offen über die Behinderung sprechen zu können.
Die Leute trauen sich nicht, das anzusprechen und da muss man so weit sein, dass man das selber ansprechen kann, damit man nicht diese Fragezeichen bei den Leuten lässt. Und je besser ich geworden bin, desto selbstbewusster bin ich rübergekommen und vor allem bei Stellen, wo es eigentlich darum geht, wo die Lebenserfahrung, gerade die Lebenserfahrung im Behindertenbereich aus erster Hand etwas wert ist, da habe ich gemerkt, dass das eigentlich ein Bonus war.
Die Wienerin sagt, dass sie sich nicht erst in die Lage ihrer Klienten und Klientinnen hineinversetzen muss, sondern auf eigene Erfahrungen bauen kann. Doch das Projekt, für das Lorena lange gearbeitet hatte, wurde eingespart. Sie unterzog sich einer notwendigen Operation und war danach monatelang auf Jobsuche.
Und dann ist Corona noch gekommen, wo ich meinen Rhythmus, wo ich wirklich geschaut habe, dass ich mindestens 3 Bewerbungen pro Woche, 3 gute Bewerbungen schreibe, irgendwann mal auf zum Stillstand, weil es gab nichts zum Bewerben.
Dabei war Lorena gerade vor dem Lockdown auf ihren Traumjob bei ABAK gestoßen.
Weil es war eine Stelle, die hat mich interessiert und ich habe gefunden, dass mein Profil eigentlich mehr als 100% dazu gepasst hat. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, das war eine Stelle, wo ich mir denke, die wurde für mich geschrieben.
Doch sie musste sich gedulden, denn das Beratungszentrum setzte den Bewerbungsprozess erst wieder fort, als persönliche Vorstellungsgespräche wieder möglich waren. Während des Lockdowns überarbeitete sie mit ihrer Arbeitsassistenz ihre Bewerbungsunterlagen und engagierte sich ehrenamtlich im psychosozialen Bereich. Dennoch fehlte ihr etwas. Halt.
Ich will arbeiten. Ich mag meinen Job, ich mag meine Beratungstätigkeit. Ich finde sie sinnerfüllend. Und nicht zu arbeiten ist für mich irgendwie, ich finde, ist für mich eigentlich mehr eine Qual.
Sie blieb trotzdem am Ball, schrieb E-Mails, rief sich so bei ABAK in Erinnerung und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
Das Schöne von diesem taffen Tag ist, dass ich nach Hause gegangen bin und anscheinend wirklich so einen guten Eindruck gehabt, dass ich 2,5 Stunden später angerufen wurde. Mit der Zusage schon sofort mit, ich habe sie überzeugt.
Zurück zu Irina. Sie wartete hingegen noch immer auf die Antwort ihres Chefs. Als der sich bis Ende April weiterhin nicht meldete, rief sie bei der Arbeiterkammer Wien an.
Ich habe telefonisch mit Arbeiterkammer kontaktiert. Die Beraterin hat mir gesagt, beschreiben Sie Ihre Situation ganz deutlich und schicken Sie per E-Mail. Ich habe per E-Mail meine Geschichte geschickt und ich habe Rückmeldung bekommen.
Mit Unterstützung der AK bereitete Irina Briefe vor, die sie an das Reisebüro und ihren Chef schickte. Darin forderte sie das ihr zuständige Gehalt ein. Dafür setzte sie ihm eine Frist.
Die Arbeiterkammer hat ihm bis 13. Mai Zeit gegeben oder er musste mich kontaktieren oder antworten oder so eine Bescheid mehr geben.
Das Unternehmen reagierte auf ihre Zahlungsaufforderung nicht und ließ auch die Nachfrist verstreichen. Der Fall ging vor Gericht. Ihr letztes Gehalt erhielt Irina Ende Februar 2020. Sie wusste zeitweise nicht, wie sie Miete, Strom und Lebensmittel bezahlen sollte. Hilfsorganisationen unterstützten sie in dieser schwierigen Situation finanziell und moralisch. Dafür ist sie sehr dankbar.
Volkshilfe hat mir geholfen, sie hat Miete bezahlt. Für Juni hat mir Diakone bekommen und Spontanhilfe von Rotes Kreuz. So schnell, unbürokratisch.
Seit dem Sommer 2020 bezieht Irina Sozialhilfe, aber das ist für sie kein Zustand, sagt sie. Sie will wieder arbeiten, sucht einen Job. So wie viele Frauen derzeit in der Corona-Krise.
Reisebüro ist momentan schwierig.
Da mir gesagt, schon dieses Jahr kannst du vergessen.
Sandra Knopp hat berichtet. Und jetzt begrüßt euch Lisa Meyer in unserem Podcast-Studio. Sie spricht mit Arbeiterkammer-Expertin Ingrid Moritz über die Ursachen von Frauenarbeitslosigkeit. Und ihr erfahrt, wie man in Zukunft vermeiden könnte, dass besonders vulnerable Menschen oder Berufsgruppen ihren Job verlieren.
Am Mikro begrüßt euch Lisa Meyer und vor dem Gastmikro hat heute Ingrid Moritz Platz genommen. Hallo, liebe Ingrid.
Hallo.
Ingrid Moritz ist seit 1991 in der Abteilung Frauen, Familie in der Arbeiterkammer und leitet die Abteilung seit 1998 mit Schwerpunkt auf Arbeitsmarktpolitik. Und was gar nicht so viele wissen, was ich aber sehr spannend finde, die Abteilung, diese heute heißt sie Frauen- und Familienabteilung, wurde schon 1925 gegründet von der österreichischen Sozialwissenschaftlerin und sozialistischen Gewerkschafterin Käthe Leichter. Die Themen, die sind seitdem natürlich ein bisschen andere geworden, aber es gibt so ein paar, wenn man so will, Dauerbrenner. Auch heute sind Frauen am Arbeitsmarkt strukturell benachteiligt. Sie verdienen nach wie vor weniger, machen mehr unbezahlte Arbeit, tragen den Gutteil der Betreuung von Kindern, Alten und Pflegebedürftigen. Und sie sind in Krisen viel stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Auch das ist ein Kontinuum, wenn man so will. Woran das liegt und was man dagegen tun könnte, das werde ich mit Ingrid heute besprechen. Vielleicht kurz zur Erinnerung, wir haben einen Höchststand an Arbeitslosen in Österreich. In der Nachkriegszeit gab es noch nie so viele Arbeitslose wie heute. Die nächsten Monate versprechen da nicht wirklich Besserung und Corona hat die Wirtschaft weltweit einbrechen lassen und Teile davon praktisch lahmgelegt. Die österreichische Volkswirtschaft, die kämpft mit der stärksten Rezession seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Produktionsniveau des Jahres 2019, das wird voraussichtlich frühestens Anfang 2022 wieder erreicht. Das sind die Zahlen, die kennen wir mittlerweile, aber hinter diesen Zahlen, da stehen ja Menschen und da wollen wir heute ein bisschen genauer hinschauen. Liebe Ingrid, wir wissen, dass in Österreich Frauen und Männer in der Corona-Zeit oder durch Corona zunächst gleichermaßen vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen waren. Bei den Männern hat sich das wieder leicht gebessert, bei den Frauen hat sich die Arbeitslosigkeit aber verfestigt. Woran liegt das? Warum ist das so? Und inwiefern hat das mit den Branchen zu tun, in denen Frauen heute arbeiten?
Ein Zusammenhang ist, dass das zum Teil Branchen sind, die einfach noch immer ganz schwierig von den Ausgangsbedingungen sind. Das betrifft beispielsweise die Gastronomie, den Tourismus, das ja seit Monaten zuerst vom Lockdown ganz massiv betroffen und nachher sozusagen halt immer auch sehr viele Einschränkungen. Die Menschen fürchten sich, der Auslandstourismus bleibt aus. Also das zieht sich einfach dahin und in jeder Phase der Pandemie ist eben der Tourismus sehr stark betroffen. Es sind auch Bereiche, also wo es auch um Kontakte geht, also zum Teil war es zum Teil zum Beispiel die Berufe wie Friseure, also an solchen Dienstleistungen, wo die Frauen sehr stark betroffen sind. Dann auch beim Handel, gerade im Lockdown war das auch eine sehr schwierige Phase. Und in den Branchen, wo Männer mehr arbeiten, also wie der Bau, der ist sehr rasch wieder angesprungen im Sommer. Und das hat dazu geführt, dass sozusagen die Bereiche, wo Frauen arbeiten, eben sich stärker verhärtet haben, dass es da nicht oder nicht so schnell dazu gekommen ist, dass hier wieder Beschäftigung geschaffen wird. Und was man natürlich noch mitbedenken muss, ist, dass es gerade für die Frauen eine extrem schwierige Situation war, auch mit der Kinderbetreuung, mit der Pflege, da ist ja auch ganz viel zusammengebrochen parallel dazu.
Du hast gesagt, es sind viele frauendominierte Branchen betroffen gewesen oder sind nach wie vor betroffen, Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, diese Dienstleistungsbranchen, diese klassischen. Jetzt sind das aber Branchen mit ohnehin schon eher geringen Löhnen. Wie ist dieser Effekt jetzt speziell oder was heißt das speziell für die betroffenen Frauen? Kann man sagen, was da jetzt in der nächsten Zeit vielleicht auch zu erwarten ist, wenn hier einfach auch die Arbeitslosigkeit dann nochmal stärker ist? Weil das heißt ja auch was für den Anspruch von Arbeitslosen.
Wir sehen auch in der Arbeitslosigkeit, sie ist sozusagen quer durch alle Bereiche gestiegen, aber ganz besonders auch in den weniger qualifizierten Bereichen, also gerade zum Beispiel dort, wo maximal Pflichtschule ist, ist die Arbeitslosigkeit enorm gestiegen. Und für diese Frauen wird es natürlich eine riesige Herausforderung, neue Perspektiven zu schaffen, weil das heißt einerseits, also im Bereich, wo weniger qualifizierte Tätigkeiten sind, ist es auch schwieriger, wieder Arbeitsplätze zu finden. Ja. Und Umschulungen brauchen hier auch längere Zeit, damit das auch wirklich greift. Und hier muss man tatsächlich auch viel Geld in die Hand nehmen. Die Frauen müssen sich auf längere Zeitphasen einlassen, hier gute Umschulungen zu machen in den verschiedensten Bereichen, wo halt sozusagen Zukunftsperspektiven sind.
Ja, weil diese klassischen atypischen Beschäftigungen, wie man so schön sagt, also geringfügige freie Dienstnehmerinnen und so weiter, das sind ja auch wieder vorrangig die Frauen drin, wenn ich da richtig informiert bin. Das hat ja vermutlich auch einen Einfluss, weil ja auch die Unterstützung, auf die man dann Anspruch hat, dann eine andere ist. Stichwort Familienkrisenfonds, Familiennotfallfonds.
Ja, also es ist so, dass jene, die nur geringfügig beschäftigt gearbeitet haben, die haben ja in der Regel auch kein Arbeitslosengeld. Die kriegen aber aus diesen Ausgleichstöpfen kein Geld. Das heißt, die sind jetzt sozusagen die sowieso ökonomisch am härtesten trifft. Und ich finde, es ist ein unglaublicher Zynismus, für diese Gruppen keine Ausgleichsmaßnahmen zu setzen, weil wenn ich jetzt nur ein Einkommen von 300, 400 Euro habe und ich verliere das, dann ist das umso gravierender, weil ich sozusagen ja trotzdem meine Rechnungen zahlen muss oder mit dem Auskommen, was sonst noch ist. Für die ist es extrem schwierig. Und da ist es eben auch ganz wichtig, auch einerseits Ausgleichsmaßnahmen für geringfügig Beschäftigte zu treffen, aber auch zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte auch zu unterstützen, dass sie mehr arbeiten können oder sozusagen hier unterstützt werden. Und vielleicht kann ich da noch einen Punkt anmerken. Es gibt ja von der Regierung diese Corona-Arbeitsstiftung, die sieht vor Unterstützungen für Arbeitslose. Und da ist auch ein Punkt enthalten, dass sozusagen Teilzeitbeschäftigte unterstützt werden sollen, dass sie mehr Stunden arbeiten können, wenn sie das möchten, dass sie hier eine individuelle Unterstützung erhalten. Dieser Punkt ist beim Auftrag ans AMS, das Programm abzuwickeln, aber wieder rausgefallen. Ja? Und meine Sorge ist jetzt eigentlich, was passiert damit? Also es ist einfach extrem wichtig, Teilzeitbeschäftigte zu unterstützen, weil die Wirtschaftskrise trifft einerseits Menschen, die arbeitslos geworden sind. Die Wirtschaftskrise trifft aber auch Menschen, die in prekären Jobs sind und jetzt keine Perspektive der Verbesserung haben. Und das muss auch unterstützt werden und mitbedacht werden. Ja.
Weil es ist ja nicht so, dass man nicht vor der Krise schon am Arbeitsmarkt extrem viel Ungerechtigkeit getroffen hätte auch Ungleichheit. Und dass sich dadurch natürlich jetzt verschärft. Hast du das Gefühl oder könnte man sagen, dass die Krisenüberwindungsmethoden, die gerade Anwendung finden oder auch die Hilfsfonds, die diversen und die Krisenfonds, dass die eigentlich immer noch viel zu stark auf so einen Normalarbeiter, eine Normalarbeiterin, Arbeitnehmer abstellen, den es in der Form gar nicht mehr gibt vielleicht?
Na, ich würde sagen, diese Methoden waren in der Vergangenheit schon problematisch, weil sie die Lebensrealitäten von Frauen ganz oft nicht so gut berücksichtigt haben, weil wenn ich zum Beispiel in Teilzeit oder ich habe zwei Teilzeitjobs und ich verliere einen, dann kriege ich auch kein Arbeitslosengeld. Aber das war in der Vergangenheit schon ein Problem. Aber jetzt in dieser Situation, wo der Arbeitsmarkt doch so angespannt ist, ist es natürlich nochmals problematischer, weil ich ja aus eigenen Kraftanstrengungen noch viel weniger Chancen habe, da wieder rauszukommen. Ja, also es ist schon die Politik gefordert, aber sozusagen das sind schon Baustellen, die es früher schon gegeben hat, aber jetzt sind die natürlich noch spürbarer.
Und eigentlich wäre es auch eine Chance, weil jetzt diese Dinge auch offensichtlich werden und man könnte ja hier eigentlich den, sozusagen genau. die Möglichkeit nutzen und dann mal gleich mehr Gerechtigkeit ins System und, genau. und Unterstützungsmaßnahmen zu institutionalisieren.
Genau, und einfach mehr den prekär Beschäftigten am Arbeitsmarkt, die mehr in den Blick zu nehmen und sie zu unterstützen und nicht zu sagen, ah, die haben jetzt ihren Job und wir schauen nur auf die, die in der Statistik arbeitslos sind und dass es möglichst wenig werden oder die stille Reserve in der stillen Reserve zu lassen, weil das wären dann alles Fallen, die einfach nichts Nachhaltiges haben.
Wir haben jetzt von der Erwerbsarbeit gesprochen. Es gibt aber auch noch diesen großen Bereich der unbezahlten Arbeit, ob man das Care-Arbeit, häusliche Arbeit nennt. Und Corona hat uns da, zumindest war das mein Eindruck, immer mal wieder so eigentlich ganz gut zurück in die 50er katapultiert. Wenn man sich anschaut, wie das auch sozusagen innerhalb der Familien oft aufgeteilt wurde, wer dann wirklich die Kinderbetreuung und auch das Thema Homeschooling fällt damit rein, übernommen hat und wer sich da eigentlich aus der, wenn man so will, aus dem sichtbaren Bereich zurückgezogen hat, wieder ins Häusliche, ins Private, waren das vorrangig die Frauen. Woran liegt das deiner Einschätzung nach? Hat das, wie wir es jetzt eh besprochen haben, auch mit den unterschiedlichen Bezahlungen zu tun, dass Frauen sich eher aus Jobs zurückziehen, von denen man ohnehin nicht ordentlich leben kann und dann hier sozusagen die Einkommens- oder die Erwerbstätigkeit noch stärker auf die Männer, zu den Männern wandert? Oder ist es die fehlende Unterstützung? Ist es eine gesellschaftliche Rollenerwartung, die vielleicht auch die Frauen an sich selber noch immer so ein Stück weit haben? Oder ist es eine Mischung? Mhm.
Ich würde sagen, es ist Letzteres, es ist ein Mix aus verschiedenen Rahmenbedingungen. Wir haben ja auch im EU-Vergleich ist Österreich ja noch immer bei den Schlusslichtern, was jetzt sozusagen die familiäre Verteilung betrifft. Da ist Österreich, hat lange Berufsunterbrechungen, ist in der Kinderbetreuungssituation eher bei den Ländern, die sozusagen hier wenig Angebote haben. Unsere Maßnahmen Richtung partnerschaftliche Teilung sind sehr halbherzig. Also da ist nichts dabei, wo man sagt, wow, das ist jetzt wirklich eine Stellschraube, an der man wirklich gedreht hat. Wir haben auch die Rollenmuster, die noch sehr stark verankert sind. Ich würde auch sagen, dass wir hier ein sehr großes Stadt-Land-Gefälle haben. In Wien merkt man das vielleicht nicht ganz so, aber im ländlichen Raum, wenn die Frauen nicht lange bei den Kindern zu Hause bleiben, dann kriegen sie auch im Umfeld, werden sie schief angeschaut oder...
Oder zu früh wieder arbeiten gehen.
Ja, genau. Das ist genau, populär, ja. Genau, das ist so, was ist das für eine Mutter? Die Männer werden schief angeschaut, wenn sie sich in der Kinderbetreuung mehr engagieren oder länger zu Hause bleiben. Also da haben wir auch noch ganz massiv diese Rollenmuster, die hier noch nachwirken. Und wir hatten einfach auch in der Familienpolitik einfach auch über Jahrzehnte immer einen Zickzackkurs, also nie eine klare Linie zu sagen, uns ist die Gleichstellung wichtig und wir fördern das radikal und konsequent, sondern je nachdem, wer gerade dran war und die Kinder sind noch so klein und ich weiß ja nicht, also sozusagen da war einfach immer nie eine konsistente Linie drinnen. Und jetzt in der Krise merken wir halt, dass sozusagen diese Rollenmuster dann auch ganz schnell aktiviert werden, wenn es darum geht, ökonomische Absicherung und Familienarbeit zu vereinbaren, dass man dann ganz schnell in sowas landet, einer kümmert sich voll um das und der andere um das, also wo man den Einzelnen nicht den Vorwurf machen kann, sondern dass halt dann ganz schnell so Dynamiken wirksam werden, um das zu lösen, weil die Rahmenbedingungen einfach sehr schlecht sind. Und man muss ja auch sagen, in der Corona-Krise, also es haben nicht alle Länder einen Lockdown in der Kinderbetreuung und in der Schule de facto gemacht.
Und ich habe den Eindruck, also wenn es dann wieder so zurückgeht in so diese klassischen Rollenmuster, die eigentlich man annimmt, hätten schon überwunden sein können zumindest, dann ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass sie offenbar im System doch noch sehr stark eingeschrieben sind. Also ja. Weil letztendlich geht man halt auf vertraute Strukturen, auf funktionierende Strukturen, wo man sowas wie eine Sicherheit hat. Und es ist fast ein bisschen ein Experiment, wenn sie ein Paar findet, dass es dann radikal anders macht.
Ja, also die Rollenmuster waren ja noch immer ganz massiv verankert, wenn man sie anschaut. Also die Teilzeit der Frauen ist ungefähr, mit Kindern bis 15 Jahren ist ungefähr 3/4 arbeiten in Teilzeit. Bei den Männern wird es weniger, wenn sie Kinder haben. Also Das ist ja schon eine Struktur, die vorher war, aber in der Krise hat sich das doch eher verstärkt und die Katharina Mader und AK gemeinsam haben ja Forschungen gemacht, zu wie sich diese Arbeitszeiten von Paaren jetzt ändern oder wer die unbezahlte Arbeit macht während Corona. Und da zeigt sich auch bei Paaren, die eigentlich die Hausarbeit halbe-halbe aufgeteilt haben, dass sich das jetzt in dieser Phase auch bei sehr vielen verschoben hat. Ja. Und das ist einfach dieser Druck, zu funktionieren am Arbeitsmarkt, zu funktionieren in der Familienarbeit und dann geht es ja nicht aus und dann kommt es zu solchen Verschiebungen. Und da ist eindeutig Politik gefordert. Und wir haben ja auch zum Beispiel in Österreich noch immer sehr hohe Arbeitszeiten. Also die machen es ja auch besonders schwierig, beides in den Griff zu kriegen.
Und ich denke immer, die Punkte, wo dann das Private so mit dem wirtschaftlichen oder mit diesem Arbeitsteil zusammenkommen, sind ja auch so viele, weil Frauen, die jetzt Kinderbetreuungspflichten haben oder sie von der Gesellschaft aufgetragen bekommen, die haben ja auch einen wirklichen Wettbewerbsnachteil dann am Arbeitsmarkt. Ja, also du bist nicht so gut verfügbar und so weiter. So, und später dann die Altersarmutsperspektive. Glaubst du oder befürchtest du, dass Corona da auch so ein bisschen zur dauerhaften Gleichstellungsfalle werden könnte, die, nämlich auch im Sinn von Nachwirken? Und was müsste man denn tun, damit es nicht so wird?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns diese Wirtschaftskrise jetzt noch mehrere Jahre befassen wird und auch die Unternehmen jetzt irrsinnig gefordert sind, wie sie überleben können. Und ich finde, wenn man sich in die Lage versetzt von einem Unternehmen, dann kann man denen das auch nicht zum Vorwurf machen, wenn die jetzt sagen, ich muss jetzt schauen, dass ich Arbeitskräfte habe, die total funktionieren und ich will jetzt nur die kriegen, die verlässlichsten oder ich weiß es nicht was. Dass sie dann scheinbar glauben, dass die mit kleinen Kindern oder die mit Kinder oder Betreuungsbedarf nicht so verlässlich sind. Also in der Realität muss das nicht immer so sein, ja, weil es ist auch sozusagen bei den Männern gibt es immer aus anderen Gründen auch immer wieder mal Fluktuation. Aber es zeichnet sich natürlich ab, dass sozusagen jene, die auch noch andere Bereiche haben, um die sie sich kümmern müssen, hier die schlechteren Karten am Arbeitsmarkt haben. Das ist sicher eindeutig. Und diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen auszugleichen, das ist wirklich auch die Aufgabe der Politik, dass das eben jetzt nicht Startnachteile werden. Dass man sagt, okay, für Betreuungspflichten, also erstens mal offensiv in der Kinderbetreuung, dass das wirklich gut gelöst ist, weil man wird eh dringend Arbeitsplätze brauchen, also hier kann man ja auch sehr, sehr massiv investieren. Man kann Anreize Richtung partnerschaftliche Arbeitszeiten machen, die auch mit Geld versehen. Also hier gibt es viele Impulse, die in eine Richtung wirken, dass das Risiko auch gestreut wird.
Das heißt, immer die erste Bildungseinrichtung, Kindergarten, das ist so diese Sonntagsreden-Geschichte. Genau. Das Gefühl, man nicht, dass wirklich ernst genommen wird, aber das ist hier auch sozusagen eigentlich eine Beschäftigungsmotor. Vielleicht
auch,
sogar,
auch,
dass da einer drin stecken könnte.
Und auch in der Schule, also sozusagen, und also im ganzen Bildungssystem ist hier ein massiver Beschäftigungsmotor.
Weil wenn quasi die Bilanz der Krise dann ist, mit Blick vielleicht auf die nächste, also wir wissen ja nicht, welche Pandemie uns noch droht. Also wenn eine Folge von Corona wäre jetzt zum Beispiel, dass die Frauen als die Anfälligeren unter Anführungsstrichen heraus hervorgehen aus Sicht der Arbeitgeber, wäre das natürlich sehr, sehr negativ. Weil wir wissen nicht, wann die nächste Pandemie möglicherweise kommt. Gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz aufs Thema Arbeitslosigkeit. Du hast das jetzt mit den Kindergärten und Schulen ein bisschen angesprochen. Also wenn die jetzt schließen, was nicht in allen Ländern gleichermaßen gehandhabt wird oder gleich gehandhabt wird, dann trifft das ja arbeitslose Mütter auch ganz besonders, weil die müssten ja eigentlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, was aber nicht der Fall ist, wenn sie die Kinder betreuen müssen. Wie ließe sich denn das vermeiden, dieser
Zusammenhang? Ja, da hat das im AMS haben die das jetzt mal zumindest vorübergehend intern geregelt, dass bei Wegfall der Betreuungssituation vorübergehend dann gibt es keine Sperre, also dann steht die Person trotzdem dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Also das ist den Frauen im AMS gelungen, erst vor kurzem das reinzubringen, also dass hier für solche Situationen Vorkehrungen getroffen wird und man hört sehr laufend, auf einmal ist plötzlich wieder irgendein Cluster in einem Kindergarten, in einer Schule. Ja, und dann ist sozusagen, können die natürlich nicht Arbeit suchen und die Kinder betreuen, also Das genau. ist jetzt geregelt worden.
Ah, immerhin, das sind, mhm. ja, das sind ja gute Nachrichten.
Ja, es sind auch viele am Werk, die das im positiven Sinne lösen wollen und konstruktive Vorschläge machen. Also es geht eigentlich darum, das aufzugreifen, umzusetzen. Und weil, ich meine, für Gleichstellung kämpfen ja schon ganz viele Frauen seit Jahrzehnten, zum Teil auch mit männlichen Mitstreitern. Also es ist eh vieles an Lösungsvorschlägen da, wie man auch Krise lösen kann.
Und die Ideen und die Konzepte sind da, die Studien, man müsste es halt noch umsetzen.
Genau.
Das Thema Migration würde ich ganz kurz ansprechen, weil ich glaube, dass man es ansprechen muss, wenn man über Arbeitslosigkeit spricht. In Österreich haben wir einen überproportionalen Anteil bei der migrantischen Bevölkerung, wenn es um die Arbeitslosigkeit geht. Bei den Männern hat man einen Anstieg vom zweiten Quartal 19 aufs zweite Quartal 20 um 5,2% auf 14,2% gesehen. Vergleich österreichische Staatsangehörige, da war es ein 0,6% Anstieg auf 4,1% der Gesamtarbeitslosen. Und bei den arbeitslosen Frauen sind rund 47% aktuell Migrantinnen. Das ist ein hoher Anteil, aber die Entwicklung ist relativ stabil. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass hier auch noch mehr Frauen speziell betroffen sind bei den Arbeitslosen, speziell eben migrantische Frauen. Warum ist das so? Haben wir da wieder das Branchenthema, Ingrid, oder hat es da vielleicht damit traditionellen Rollenerwartungen zu tun? Ist das Rassismusthema oder ist es hier auch ein Mix aus deiner Sicht?
Nein, ich glaube, also diese ganz hohe Betroffenheit von Migrantinnen hat zum einen damit zu tun, mit der Qualifikationsstruktur. Nicht alle, aber doch viele Migrantinnen sind eher im weniger qualifizierten Bereich und das sind auch die ersten, die gekündigt werden. Also jene in Kurzarbeit, das sind eher die, die das Unternehmen halten will, wo sie Angst haben, dass sie, wenn sie die verlieren, dass sie die dann nicht wieder kriegen. Und in weniger qualifizierten Bereichen wird einfach sehr schnell gekündigt. Ich würde auch meinen, dass Migrantinnen häufiger in nicht so stabilen Arbeitsverhältnissen sind, häufig in Arbeitskräfteüberlassung, in befristeten Arbeitsverhältnissen. Und das sind halt sozusagen die ersten, die dann wieder die Jobs los sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass genau ganz, ganz viele Migrantinnen auch Systemerhalterinnen waren, also die ganz wichtigen Arbeiten im Handel, im Einzelhandel gemacht haben, in der Reinigung.
Pflege.
Genau, Pflege. Also sozusagen, ja. Also umso wichtiger, nicht auf die zu vergessen, sondern absolut. Die auch wirklich zu unterstützen, dass sie eine Chance haben auf eine stabile Beschäftigung.
Danke, liebe Ingrid. Das ist ein weites Feld. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge von Rolle vorwärts. Zu dieser Sendung hier findet ihr Infos in den Shownotes. Bleibt gesund, bleibt uns treu und ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Ciao.
Rolle
vorwärts.
Österreichs
Familienpodcast.